Episode 187 von Win Today, Hockey, O'Clock, Martin Ulmer, Eishockey-Pensionist und TV-Experte.
Die Plätze sind voll, die Vereine haben ihre österreichischen Spieler, sie können 10 Ausländer nehmen, dann sind da 12 Plätze da. Jeder hat seine 5-6 arrivierten Spieler und dann noch einige Spieler im Alter zwischen 23 und 26. Und wenn dann junge Spieler spielen, dann halt auch jetzt wieder, meist in der vierten Linie. Und bei vielen Vereinen ist es so, zum Glück ist es bei ein paar Vereinen nicht so. Und da sieht man dann auch, dass die jungen Spieler sich entwickeln und dann auf einmal auch Nationalspieler werden und alles Mögliche, wo man es eigentlich am Anfang gar nicht zutraut hat.
Win Today Hockey Over.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren. Leistung, hat er die Leistung. Oh,
es ist eine ganz besondere Folge von Win Today Hockey O'Clock. Nicht nur, dass es bereits die 187. ist, sondern wieder mal eine im Auto. Und der Mann, der neben mir sitzt, ist nicht nur ein exzellenter Autofahrer, der uns hoffentlich sicher dann auch in Richtung Villach bringt. Hoffe jetzt einfach mal. Wenn dieses Gespräch nie erscheint, dann wissen wir...
dann haben wir es nicht geschafft.
Möglicherweise warum. Es ist natürlich Martin Ulmer, Neo-TV-Experte bis... zum letzten Jahr noch in Diensten des HC Innsbruck, eine illustre Karriere, die zu Ende gegangen ist, und freut mich erstmal sehr, dass da während der Autofahrt einfach mal ein Mikrofon hast anhängen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Multitasking ist normal nicht so meine Stärke, aber schauen wir mal, was uns hinbringt.
Wie gesagt, wenn dieses Gespräch nie erscheint, ihr wisst schon, warum. Es hängt das zweite Mal binnen eines Jahres, dass wir miteinander parlieren dürfen. Das letzte Mal war noch in aktiver Natur, beziehungsweise als deine Laufbahn noch aktiv war. Deswegen freut es mich jetzt auch, dass du auf der anderen Seite der Karriere angekommen bist. Und weil wir ein Interview von dir als Mitglied des HCI, als letztes quasi on-air als Spieler, hören durften und dich dann aber schwupps im September beim Saisoneröffnungsspiel zwischen Klagenfurt und Salzburg auf der anderen Seite sehen durften. Was ist so dazwischen passiert? Wie war der erste Sommer ohne Sommertraining? Wie war es, in die Karriere, nach der Karriere zu rutschen?
Ja, es war sicher schon ungewohnt am Anfang, dass man keine Pläne mehr kriegt, die man abarbeiten muss, sondern einmal mehr Zeit hat mit den Kindern und alles. Aber ich muss sagen, die Frau jagt mich aus dem Haus, also ich muss schon ins Fitnessstudio gehen von dem Jahr.
Also es gab den Punkt, wo gesagt worden ist, so Papa, so Ehemann, jetzt ist genug, bitte widme dich was anderem.
Ja genau, na, das ist auf jeden Fall, es kann nicht sein, dass ich den ganzen Tag daheim bin, das wird auch nicht passen. Und das Problem ist, dass sie immer noch so gern isst und das habe ich mir nicht abgewohnt nach der Karriere. Also muss ich leider oder zum Glück ein bisschen was machen für den Körper.
Du machst das für deinen Körper, du machst aber auch was für den Geist und bist in dem Fall, und das macht mich extrem froh, dem Eishockeysport erhalten geblieben. Du hast schon angesprochen, Anfang der Saison dein Debüt als Studio-Experte gefeiert. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Villach, wo heute Kärntner Derby 357 erwartet, wo du dein Debüt als Co-Kommentator auch feiern wirst. Wie war diese neue Rolle für dich, eben auf einmal auf der anderen Seite zu stehen und Leistungen einschätzen, bewerten zu müssen, auch mit deinem extremen Eishockey-Wissen zu unterfüttern?
Ja, es ist einfach eine extrem spannende Aufgabe. Extrem beeindruckend, was da alles dahinter steckt bei so einer Produktion. Sicher am Anfang war ich schon ein bisschen nervös, aber nachher geht es um Eishockey und ich rede gerne über Eishockey. Von dem her hat es eigentlich super gepasst.
Es gibt einen spezifischen Grund, warum du jetzt an dieser Stelle im wahrsten Sinne des Wortes Mikrofon hängst, weil wir gesagt haben, es wird sehr viel über Eishockey gesprochen, aber es wird nicht so viel über Eishockey gesprochen. Wir wollen so ein klein wenig Real Talk mal machen, denn es ist schon cool, wie sich manche Dinge ligaweit in Österreich auch in den verschiedenen Altersstufen entwickeln, keine Frage. Und da stecken hunderte, wenn sogar tausende Menschen extrem viel Leidenschaft, Herzblut, Know-how und dergleichen rein. Und trotzdem gibt's immer und immer wieder Dinge, die kritisiert werden und sich gefühlt aber nie ändern. Und hab dich per kleiner Hausaufgabe auch gebeten, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mal so die größten Lügen im österreichischen Eishockey vorzubereiten und mir zu übermitteln, dass wir dann ein klein wenig drüber reden können. Es sind nicht immer Lügen, sondern manchmal einfach Tatsachenbefunde. Wir versuchen auch, so gut es geht, die nicht nur abzuarbeiten und zu diskutieren, sondern vielleicht auch was Lösungsorientiertes da dem Ganzen mitzugeben. Und muss da vorausschicken, mir geht's im April dann immer so, dass ich mir denke, Wahnsinn, wir haben jetzt wieder das beste Eishockey gesehen und im Eishockeysport passiert das öfters nicht, dass man das Gefühl hat, dass auch die wirklich beste Mannschaft dann Meister geworden ist. Das ist das Wunderbare oder eines der vielen wunderbaren Dinge an diesem Sport. Aber man geht in der Offseason und nicht nur die letzten Jahre, sondern auch davor haben wir immer wieder gedacht, wie lange kann das gut gehen? Weil wir in der Liga unterwegs sind mit dramatisch unterschiedlichen Ausgangspositionen, was Infrastruktur, Budget und schlicht die Manpower dahinter anbelangt, dass das in diesem Zusammenschluss jetzt auch im 25. Jahr so gut funktioniert, ist spannend und trotzdem ist im Sommer immer so dieses Bangen da, okay, welche Vereine schaffen es jetzt vielleicht nicht, wer kommt neu dazu, wie lange können sich die halten, wenn man, und ich weiß, das ist tragisch zu Ende gegangen, an die Bratislava Capitals denkt, die von Anfang an wahrscheinlich gar nicht erst in die Liga hätten gelassen werden dürfen, wenn man an Ljubljana und Zagreb denkt, die dann mit Ausverkauf Mitte der Saison einfach nicht mehr kompetitiv waren und die man beide mehrfach teilweise in die Liga zurückgelassen hat. Es ist eine schwierige Gemengelage, das ist mir auch völlig klar, dass darüber diskutieren dem einen oder anderen, der das jetzt hört, vielleicht so nicht gefallen wird, weil er denkt, es ist so viel harte Arbeit, die dahinter steckt und so viel Hirnschmalz, der da reingesteckt worden ist. Wir wollen niemandem Unrecht tun, das soll auch kein Fingerpointing sein, sondern mehr jetzt mal versuchen, Finger in offene Wunden zu legen und vor allem deine Spielersicht dazu zu hören. Und das war jetzt ein relativ langer Monolog und es schalten die Leute ein, um dich zu hören. Deswegen werde ich mich da jetzt auch ein klein wenig zurücknehmen. Aber als du diese Realitäten, die es zu diskutieren gilt, mir zurückgeschickt hast, war das Erste, wir müssen drüber reden, was junge Spieler sind. Klammer, 24 ist nicht jung. Klammer zu.
Ja, das ist sicher einer von den Hauptpunkten, der mich schon als aktiver Spieler immer beschäftigt hat. Eben die ganzen Jungstar des Monats, Wahlen und wie das alles geheißen hat. Es ist einfach immer so, bei uns in Österreich hat es immer geheißen, die Jungen. Dann hat man sich das Alter angeschaut und dann war er 23, 24. Aber ich glaube, wenn man jung ist, 16, 17, das ist unglaublich, wenn du in dem Alter schon in der Liga spielen kannst, aber das ist richtig jung. Dann natürlich 18, 19, da bist du auch noch jung, 20. Aber irgendwann ist mal der Punkt vorbei, wo man jung ist. Entweder man hat das Potenzial oder man hat das Können und spielt und wird aber auch nach dem bewertet. Und das ist einfach in Österreich viel zu oft, dass immer heißt, ja, die Jungen, die müssen halt nur lernen, die Jungen.
Da bin ich selber schuldig im Sinne der Anklage, weil man dann irgendwie in diesen Strudel reingerät und hin und wieder jemand mal als jung bezeichnet, wo man dann erst denkt, warte mal, mit 22 bist du eigentlich schon ein fertiger NHLer, solltest du ein fertiger Swedish Hockey League Player sein, solltest du in der National League in der Schweiz nicht nur mithalten können, sondern bisweilen auch spielenden Stempel aufdrücken. Und wir haben im Vorgespräch darüber diskutiert und das ist ja nicht David Kickert schuld, dass er mit 24 Jahren zum Youngster des Monats gewählt worden ist. Aber was ist, wenn Leute jetzt zuhören und in meiner Funktion als Kommentator spitze ich jetzt ganz besonders die Ohren, bis wann ist es zulässig, jemanden als jung zu bezeichnen? Teenager? Und ab 20 gibt es dann keine Ausreden mehr?
Ja, das wäre schon mein Ansatz. Also ich kann mich erinnern, wo ich in der Schweiz gespielt habe, war halt jung war ein Team im Gitter. Und das ist eigentlich U18-Spieler war das. Aber natürlich kann man den Begriff schon ausdehnen. Es sind nicht nur Gitterspieler, wo jung sind. Aber ich hätte jetzt gesagt, mit 20, okay, aber mit 21, 22, wie du auch vorher erwähnt hast, da bist du ein fertiger Spieler, da kannst du ein Leistungsträger sein. Da gibt's in der NHL-Spieler, die sind Kapitäne. Ich glaube, da kann man sich schon was erwarten von den Spielern. Nicht immer sagen, ja, die sind halt noch jung, die Jungen und die Jungen. Und ich finde halt, da bist du der fertige Spieler und da sollst du auch so gewertet werden.
Wie war das vielleicht in den Kabinen, in denen du unterwegs warst? Wie ist da über den Begriff jung diskutiert worden? Weil gerade jetzt bei deiner letzten Station beim HCI, da gab es schon welche, die auch nachgerückt sind, aber die dann, und da kommen wir vielleicht später noch drauf, vielleicht noch nie diese Rolle eingeräumt bekommen haben, die sie vielleicht gebraucht hätten, um sich auch dieses Etiketts jung und vor allem unerfahren auch zu entledigen.
Ja, glaube in jeder Station, wo ich gespielt habe, da hat es halt immer geheißen, das sind die Jungen und das ist normal, die spielen nicht so viel, die müssen sich ans Niveau gewöhnen und die müssen sich anpassen. Aber wenn halt nie die Chance kriegst, dass du mehr Eiszeit hast und niemals jung abgestempelt wirst, wie sollst du dann Erfahrungen gewinnen? Wie sollst du dann einmal ein Powerplay spielen? Wie sollst du in Unterzahl spielen? Wenn immer nur in die Rolle gedrängt wirst, das ist ein Junge, was der, das passt schon die paar Minuten, was er spielt. Und ich glaube einfach, dass du dich so nicht entwickeln kannst. Ich glaube auch, dass es die Spieler zugutekommen würde, wenn man nicht immer nur als jung abgestempelt wird.
Gab es einen Punkt in deiner Karriere, wo du das Gefühl hattest, du bist jetzt für dich selber nicht mehr jung und du wirst aber auch von außen nicht mehr als jung abgestempelt?
Ja, das war, wo ich in die Schweiz gewechselt bin, weil dort das einfach anders ist. Dort bist du nicht jung mit 22. Davor habe ich in Wien gespielt, da hat es noch geheißen, jung, der muss noch lernen, der muss noch das machen. Und in der Schweiz, die haben mich geholt und ja, du bist der Spieler, wie alle anderen, du wirst so gewertet. Jung war bei uns der eben, der, wo mit dem Gitter gekommen ist, der, wo Jugend gespielt hat am Vortag und dann am nächsten Tag bei uns war, das war ein junger Spieler.
Der zweite Punkt, den du aufgeschrieben hast, dann Dinge, die im Argen liegen. Es hört sich vielleicht immer alles ein klein wenig drastisch an, aber Dinge, die es auch zu verbessern gilt, und wo sich vielleicht die eine oder andere Person im hiesigen Hockey oder auch Personenkreis im hiesigen Eishockey selbst in die Tasche lügen, den du da aufgelistet hast, lautet: die Vereine arbeiten nicht zusammen. Jeder schaut auf sich. Jetzt gibt's die Liga nur, weil die Vereine ja prinzipiell gemeinsam über Wohl und Wehe abstimmen müssen. Einerseits, also man arbeitet schon zusammen, aber offenbar auch nicht. In welchen Bereichen hast du das Gefühl, schaut man nur auf sich?
Ja, was mir halt immer extrem vorkommen ist, das war einfach im Nachwuchs. Und ich wiederhole mich da leider, aber ich war lange in der Schweiz und habe mir das halt dort angeschaut, wie das dort funktioniert, dass die Vereine zusammenarbeiten und auch die kleineren Vereine mit den größeren. Und wenn ich mir das jetzt auch oft im Vorarlberg angeschaut hat, da war halt jeder Verein für sich. Im Kleinen hat es sicher super gemacht, sehr viel Zeit investiert und eben, wie du das am Anfang erwähnt hast, da waren viele Leute dahinter, wo viel Herzblut reingesteckt haben. Aber wenn es um Spieler gegangen ist oder um Einzelspieler, die Vereine, die haben nie zusammengearbeitet. Da hat es nie geheißen, okay, die besten fünf sind da und die spielen zusammen und die trainieren zusammen, das bringt einer was, sondern da hat jeder einfach nur auf sich selber geschaut und geschaut, dass er die besten Spieler bei sich halten kann und ob das immer zum Vorteil für den Spieler war, das bezweifle ich halt.
Nachdem nachweislich hier an dieser Stelle auch viele Vereinsverantwortliche mithören und vielleicht nicht unbedingt die ganz tiefen Einblicke in die Schweizer Materie haben und wir, wie gesagt, auch lösungsorientiert arbeiten möchten. Wie funktioniert so eine Zusammenarbeit zwischen kleinen Clubs und großen Clubs? Wie profitieren da auch beide davon? Weil aus reinem Goodwill machen es die Großen natürlich auch nicht.
Ja, natürlich. In der Schweiz ist es generell so, dass das System ist, dass die kleinen Vereine da eine Ausbildungsentschädigung enthalten für die großen Clubs, sollten sie einmal in der Nazi A oder Nazi B, Swiss League, National League spielen. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, ich sehe es jetzt immer, weil ich in Zürich war und da gibt es halt umliegend Dübendorf, Effretikon, Ilnau und so weiter, die ganzen kleinen Vereine. Und die haben alle trotzdem ihre U's. Nur werden die dann nach Leistung einteilt. Das heißt, die Besten spielen unter dem Label GCK Lions, die Zweitbesten spielen unter dem Label Dübendorf und die Drittbesten unter Ilnau. Und so ist aber für jeden Spieler was dabei, weil was ich bei uns oft sehe, ist, ja, die besten zwei, drei Spieler von jeder Mannschaft müssen mehr oder weniger durchspielen und die anderen, wo nicht so gut sind, die spielen sowieso nicht und denen ist das sowieso zu hoch und auch im Training das Niveau, das Gefälle ist dann einfach viel zu groß. Und wenn ich halt nur mit guten Spielern oder nur mit auf gleichem Niveau, Spieler auf gleichem Niveau. Es geht nicht nur um die guten Spieler. Ein Spieler, der vielleicht nicht so talentiert ist, kann sich noch entwickeln, wenn er nicht immer gegen den Besten spielen muss. Wenn er immer gegen den Besten spielen muss, dann wird es so sein, dass er die Scheibe halt nie sieht.
Und vielleicht dann irgendwann auch keinen Bock mehr hat.
Und aufhört, ja genau.
Wo die Schweiz Österreich natürlich auch voraus ist und da gibt es auch von meiner Seite so viele neidvolle Blicke. Allein schon mal die Infrastruktur, die Eisflächen, die Eishallen. Nachdem wir gerade am Weg nach Villach sind und nach wie vor ein Politikum ist und ehrlicherweise immer noch nicht weiß und durch Blick, was jetzt genau Status quo ist, dass eine Stadt der Größe wie Villach mit der Tradition im Eishockey wie Villach eine Eisfläche hat für Profimannschaft, für Nachwuchs, für Hobbyvereine und dergleichen, spottet immer noch jeder Beschreibung. Und in der Schweiz ist das halt nicht der Fall.
Ja, da hat die Schweiz natürlich schon, was das anbelangt, einen riesigen Vorteil. Kärnten generell, also man wird es halt eh beim Derby sehen, also die Leute, die lieben Eishockey. Und es ist ein Wahnsinn, dass da unten für so einen Verein wie Villach und der eine super Nachwuchsarbeit macht. Zwei NHL-Spieler mit dem Grabner, Raffel, ausgebracht. Und dass das einfach nicht möglich ist, dass da infrastrukturell mäßig irgendwas passiert, das ist einfach irre. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil die Kärntner, die lieben Eishockey. Das ist ein Wahnsinn. Und ich habe es selber erleben dürfen, wo ich in Villach unten war. Und man wünscht sich einfach, dass da endlich mal was passiert. Aber ich glaube, wo ich hingewechselt bin, hat es geheißen, hätte eigentlich die zweite Halle schon stehen sollen. Von dem her sind sie nicht ganz im Zeitplan.
Es zieht sich ein ganz klein wenig und vielleicht finden wir dann heute auch im Rahmen der Übertragung auf Puls 24 raus, woran es genau hapert. Vereinsverantwortliche sind in jedem Fall angefragt worden für eine Stellungnahme und sind dann in ein paar Stunden vielleicht schlauer, vielleicht auch nicht, aber dass es überfällig ist, dass vielleicht eine zweite Eishalle bekommt oder zweite Eisfläche zumindest, da gibt es keine zwei Meinungen. Der dritte Punkt, den du aufgelistet hast in einer Liste an Dingen, die verbessert gehören, die du auch anders machen würdest, ist ein extrem spannender, weil es mit dem Streaming-Angebot der Winter Day Ice Hockey League zu tun hat. Ja, da sitzen wir auch ein klein wenig mit dem Boot, weil Puls 24 im Grunddurchgang die Art und Weise und die Anzahl der Spiele, die übertragen werden, ein klein wenig reduziert hat. Es ist zumindest ein klein wenig ausgeglichen worden dadurch, dass der ORF sich auch nach einer Ewigkeit, glaube seit immer, dazu entschieden hat, auch in den 90er Jahren gab es Übertragungen, aber seit einer Ewigkeit wieder dazu entschieden hat, auch dem Liga-Eishockey eine Bühne zu geben. Aber alle anderen Partien, die nicht im frei verfügbaren Fernsehen übertragen werden können, entweder per Follow-Your-Team-Abo oder per League Pass, nenne ich es jetzt mal, obwohl es glaube ich nicht offiziell so heißt, oder Einzelticket gesehen werden. Das ist schon mal eine Verbesserung, dass es tatsächlich von allen Spielen live bewegt Bilder gibt. Aber du hast geschrieben, ein Spiel kostet 10 Euro, Netflix kostet 9 Euro.
Im Monat. Ja, das ist einfach schon aus meiner Sicht ein heftiger Preis, vor allem in der heutigen Zeit mit den letzten Jahren, was die Inflation angegangen ist und was alles passiert ist, finde ich das schon recht deftig und ich glaube, besser wäre es doch einfach, wenn man das Eishockey größer macht. Und ich glaube nicht, dass man Leute, die jetzt nur ein bisschen Eishockey interessiert sind, dazu bringt, mehr Eishockey zum Schauen, indem man solche Preise verlangt.
Wie ist das in deinem Umfeld? Gibt es Leute, die sich diese Pässe gekauft haben? Gibt es Leute, die 10 Euro für so ein Spiel investieren? Wie ist das dort, wo du dich mit Menschen über Eishockey unterhältst?
Ja, eher nicht. Eher nicht ist der Fall, dass sich die Leute die Spiele anschauen. Ich rede öfter mit Leuten und die sagen, die sind sogar in der Halle bei den Heimspielen, aber auswärts. Also 10,99 für ein Spiel, na, das liegt oftmals wahrscheinlich gar nicht drin. Und ich verstehe es auch vollkommen. Wie gesagt, Netflix 8,99 Euro im Monat, da habe ich aber eine riesen Palette an Auswahl, was ich mir anschauen kann. Und dann denke ich mal, ist das schon ein sehr stolzer Preis für ein Eishockeyspiel.
Man kann es ja nochmal anfühlen. Wir sitzen da natürlich auch ein klein wenig zwischen den Stühlen. Ehrlicherweise hoffe ich, dass alle Vereine, die das anbieten, damit in jedem Fall mal kostendeckend arbeiten können Weil je mehr Eishockey gesehen wird, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand denkt, ach okay, werde weiter schauen oder vielleicht dann auch mal in die Halle oder vielleicht mal mit Sohn oder Tochter zu einem Probetraining oder dergleichen gehen. Mir persönlich, und ich habe das schon an vielen Orten angeführt, ist es immer noch zu wenig frei verfügbares Eishockey. Das liegt nicht in meiner Kontrolle. Aber gerade zu Servus-TV-Zeiten war auch zu sehen, und das war damals die Revolution, dass es auf einmal von jedem Spiel ein Spielbericht gab. Anfang der 10er Jahre war alles gratis, war alles frei verfügbar. Und gerade im letzten Atemzug der Hockey Night damals war es ja auch so, dass man auf Facebook Live, auf YouTube Live gesetzt und die Leute überall sehen konnten, wenn sie das wollten. Das ist mit Smart-TVs und den ganzen Apps noch ein klein wenig einfacher geworden. Gerade mit Join, was auch aus dem Hause Pro7Sat1 Puls 4 stammt, hat sich da nochmal sehr viel weiterentwickelt. Vielleicht gibt es ja irgendwann wieder den Mut, noch ein klein wenig mehr frei verfügbar anzubieten, als das aktuell vielleicht der Fall ist. Wie gesagt, hoffe sehr, dass alle mit mehr als nur einer schwarzen Null aussteigen, wird ehrlicherweise am Jahresende wirklich auch gerne Zahlen sehen, ob sich das tatsächlich rentiert hat, denn manche Vereine stecken da auch wirklich viel Energie rein. Also gerade wenn man bei den etwas größeren Vereinen ansieht, die bieten schon ein blitzsauberes auch Streaming-Produkt an. Und weil du Netflix ansprichst, das NHL Game Center kostet $100 für 82 Regular Season-Spiele jeder Mannschaft plus Playoffs. Da gibt es ein paar Blackouts, da ist die National Hockey League auch nicht ganz so geschickt vorgegangen, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ja. Aber vielleicht pendeln sich Preise ja dann auch auf etwas mit größeren Begehrlichkeiten, auf etwas darstellbareren Niveaus ein. Der vierte Punkt von 7, und ich habe da noch einen mitgebracht, den ich mit dir separat diskutieren möchte, ist für mich ein relativ spannender, weil du geschrieben hast, jahrelang die Punkteregelung. Und als Lüge, sie schafft bessere oder größere Chancengleichheit. Die Punkteregel war und ist es nach wie vor für viele Menschen, die auch wirklich an der Materie interessiert waren, ein Buch mit 7 Siegeln. Weil sie nie transparent gemacht worden ist, weil nie wirklich darüber gesprochen worden ist, wie das Ganze tatsächlich auch zustande gekommen ist, außer mit Koeffizienten und ja, hier Leistung da und das wurde mit einberechnet und das nicht. Wusstest du seit deiner Karriere in Österreich während der Punkteregelung, wie viele Punkte du wert warst?
Nur als U22-Spieler war ich einmal 0 Punkte wert und dann aber als U24-Spieler, 2-3 Jahre später, war ich auch wieder 0 Punkte wert. Und ab dem Zeitpunkt hat man das auch nicht erfragen können. Ich habe gar nicht gewusst, wie viele Punkte ich wert bin. Das war einfach ein Mysterium für jeden Spieler. Darum keine Ahnung, wie die Kaderzusammenstellungen da immer waren oder auf was da noch geachtet worden ist oder halber Punkt hin, halber Punkt her oder ob die das in einer Telefonkonferenz dann noch aufhört, abgeschrauben haben können. Also das war für jeden Spieler immer ein riesengroßes Fragezeichen, aber auch oft eine witzige Diskussion von dem her.
Ich möchte gleich zu dieser Diskussion kommen, weil die Punkteregelung dann auch ganz komische Blüten getrieben hat. Nämlich als Red Bull Salzburg angefangen hatte, in den Nullerjahren oder Mitte der Nullerjahre sich de facto das österreichische Nationalteam einzukaufen, gab es dann unter anderem den Passus, wenn du Nationalteamspieler bist, bist du auf demselben Niveau wie ein Import. Dann gab es aber auch die Geschichte, dass wenn du ein richtig gutes Jahr hattest und wertetechnisch auf einmal in Regionen warst, die du vorher vielleicht nicht betreten hattest, hat sich das auch auf deine Punkteregel ausgewirkt oder auf deinen Punktewert ausgewirkt, weil du auf einmal viel, viel mehr gezählt hast, als das vorher der Fall war. Heißt, eine gute Saison statistisch wurde in der darauffolgenden nicht unbedingt belohnt am Blatt Papier, weil du auf einmal mehr gezählt hast und dass es Breakout-Jahre gibt, wo man dann danach wieder dorthin regressiert, wo man vielleicht auch die Jahre davor war, das kam immer mal wieder vor. Wie wurde, als es die Punkteregel gab, unter euch Spielern darüber diskutiert?
Ja, auf jeden Fall in einem, meistens war das nicht richtig positiv. Man muss sich vorstellen, man hat eine gute Saison und man wird bei den Punkten aufgestuft und dann muss man sich mit dem Verein zusammensetzen und will sich den Vertrag verlängern lassen. Dann hat der Verein das eigentlich negativ ausgelegt, dass man mehr Punkte hat. Und dann gesagt, ja, okay, du hast 4 Punkte, so wie ein Ausländer, dann holen wir halt einen Ausländer.
Was ja völlig absurd ist.
Völlig absurd, ja. Das war völlig absurd. Drum, Ja, man hätte immer so eine mittelmäßige Saison haben müssen. Das wäre, glaube ich, finanziell am besten gewesen.
Schöner Mitläufer, ja.
Schöner Mitläufer, ja.
War natürlich nicht in deinem Naturell.
Ja.
Jetzt ist diese Punkteregelung passé, aber nachdem du immer noch sehr nah dran bist und auch letztes Jahr bei einem Verein warst, der das Importmaximum auch ausgeschöpft hat, wie wird aktuell darüber diskutiert, was da Stand der Dinge ist?
Ja, auf jeden Fall. Kann mich noch erinnern, wo die Punkteregelung gefallen ist, hat es geheißen 10 Ausländer und dann wird es abgeschraubt auf 9, dann auf 8 und eventuell dann am Schluss auf 7. Und da ist eigentlich ein Plan vorgegeben worden. Alle 2 Jahre wird abgestuft und ich glaube, du weißt es wahrscheinlich besser, wie in welchem Jahr wir jetzt sind und wie viele Ausländer eigentlich jetzt spielen müssten in der Liga.
Wir sind auf jeden Fall bei einem selbstgesteckten Ziel weit vorbeigeschrammt. War nämlich ganz witzig, war vor ein paar Jahren, das war noch vor meiner Zeit bei Puls 24, in einem Meeting drinnen, wo erstmals auch diese Pläne dargelegt worden sind. Die Pläne, die dann tatsächlich nur am Papier Existenz hatten und nie in die Realität umgesetzt wurden. Liegt sicherlich auch daran, dass mit Corona ein heftiger Einschnitt kam. Das kann man sicherlich nicht wegdiskutieren, beziehungsweise muss man auch so akzeptieren. Aber dieser Plan sah damals vor, eine schrittweise Reduzierung der Legionäre. Das ist nicht eingetreten. Dieser Plan sah vor, eine Attraktivierung des Einstiegs von österreichischen Mannschaften in der Winter Day Eishockey League. Das ist mit einer Ausnahme, nämlich den Pioneers in Feldkirch, auch nicht gelungen. Wenn man einen Schritt weiter runterblickt oder eine Leistungsstufe weiter runterblickt, dann muss man sich wahrscheinlich noch viel größere Sorgen um die Alpshockey League machen, denn da sind in nur einer Offseason 3 österreichische Vereine weggebrochen, mit Lustenau, mit dem Future Team des KAC und mit den Steel Wings Linz. Letztgenannte völlig unerwartet, de facto 2-3 Wochen vor Beginn der Saison oder des Eistrainings. Wenn du solche Entwicklungen mit ansiehst und versuchst nachzuvollziehen, wie steht es um den Eishockeysport in Österreich?
Ja, ich glaube, es gibt sicher ein paar Lichtblicke im Eishockeysport, im Nachwuchsbereich. Das sind dann immer wieder einzelne Vereine. Aber ich habe schon ein bisschen Sorge um den Eishockeysport an sich. Wie du jetzt eben gesagt hast, wenn da Teams wegbrechen in der zweiten Liga, was passiert mit den ganzen jungen Spielern? In der ersten Liga, die Mannschaften, die Vereine, die haben jedes Jahr ihre 10 Ausländer, dann sind noch 10 Plätze für Österreicher oder 12 Plätze für Österreicher offen. Ja, die sind teilweise dann auch schon besetzt. Was passiert mit den ganzen jungen Spielern? Die jungen Spieler müssen irgendwo spielen, die müssen sich irgendwo entwickeln, die müssen irgendwo eine Chance kriegen, aber das sehe ich im Moment leider nicht und das gefällt mir einfach nicht.
Du bist zum Eishockey gekommen, als es in Österreichs Liga-Konstrukt einmal so richtig geraschelt hat. Als es den Liga-Crash gab, als auf einmal nur noch 4 Vereine ohnehin die Bundesliga abgebildet haben, wovon dann 2 vor Konkurs gegangen sind, beziehungsweise nicht mehr mitmachen hätten können. So musste alles gesund geschrumpft, alles gesund gespart werden, um dann wieder auf einigermaßen solide Beine zu kommen. Braucht es, das ist jetzt provokant gefragt, so einen Crash, um dann vielleicht auch das einzuleiten, was beispielsweise auch Michael Schichtl vor 2 Wochen an dieser Stelle hier bei Winter Day Hockey Clock gefordert hat, nämlich eine drastische Reduzierung der Legionärsplätze. Und wenn dann eben, und das ist dann immer wieder das Argument der Gegenseite, mit Spielern aufgefüllt werden müsste, die vielleicht kein Erstliganiveau haben oder noch nicht Erstliganiveau haben, braucht man einen Crash?
Man wünscht sich natürlich keinen Crash. Ich verstehe nicht, warum es nicht anders geht. Wieso man nicht eben vorausschauend, wie damals der Plan ausgeschaut hat, wieder so einen Plan vorlegt, indem man wirklich sagt, okay, wir reduzieren stetig die Ausländer, jedes Jahr fällt einer weg oder alle 2 Jahre fallen 2 weg. Wie man es dann macht, ist ja egal. Ich verstehe nicht, warum es da unbedingt einen Crash braucht. Das schadet ja dem Image vom ganzen Sport. Es sollten doch einfach die klugen Köpfe, die wo sich zusammensitzen, auf eine Lösung kommen, dass man das ohne Crash hinkriegt.
Erschwerend bei der ganzen Thematik kommt natürlich das hinzu mit den auch Staatsbürgerschaften, auch den unterschiedlichen Ländern, in denen die Liga unterwegs ist. Sie operiert in Italien, Slowenien, Ungarn, Österreich. In Italien brauchst du eine Uroma vom Gefühl her, die mal 2 Wochen im Italienurlaub war und kannst schon versuchen, die Staatsbürgerschaft zu beantragen. In Ungarn ist es auch viel, viel leichter als hierzulande tatsächlich in Richtung Staatsbürgerschaft dann auch unterwegs zu sein. Ich glaube, Alex Caffi war einer der ganz wenigen der letzten Jahre, der auf normalem, regulären Weg die österreichische Staatsbürgerschaft erlangt hat und dementsprechend jetzt auch in Feldkirch nicht mehr als Importspieler zählt. Man kann da den Liga-Verantwortlichen oder man kann dann auf den Job blicken und sich denken, boah, das kann nicht leicht sein. Bei 4 unterschiedlichen Ländern mit 4 unterschiedlichen Gesetzgebungen, noch dazu im Einklang mit EU-Recht und IIHF-Vorgaben, etwas zu kreieren, das dann auch für alle applizierbar ist. Aber formulieren wir es vielleicht mal anders. Hätten wir genug Kapazitäten, glaubst du, um eine schrittweise Legionärsreduzierung einzuleiten?
Also ich war immer der Meinung, dass das möglich gewesen wäre. Wenn jetzt 2 Ausländer wegfallen, dann heißt das, dass vielleicht 2 junge Spieler statt 5 Minuten dann einmal 10 Minuten oder 12 oder 13 Minuten spielen und das denen in der Entwicklung extrem helfen wird. Und vor allem haben wir eben über das Alter geredet. Natürlich, Spieler in dem Alter 17, 18, 19, 20, die brauchen eins. Es ist nur eins wichtig in dem Alter. Und das ist Eiszeit. Alles andere ist unwichtig. Und ich glaube, wir haben genug gute Nachwuchsspieler. U20 waren wir jetzt oft bei der AWM dabei, was wir früher zu meiner Zeit gar nicht waren. Und da haben aber richtig viele Spieler nachher in der Bundesliga gespielt. Also ich glaube trotzdem, dass wir einen sehr konzentrierten, aber einen guten Nachwuchs haben.
Du hast da nämlich in einem weiteren Punkt festgehalten, was denn so eine große Lüge im österreichischen Eishockeysport ist oder etwas, wo man sich dann ganz gerne auch mal selbst in die eigene Tasche lügt, dass es extrem schwer ist für junge Spieler. Ihnen wird nichts zugetraut und wenn sie spielen, dann nur als Lückenfüller. Was hat dich dazu bewogen, das zu schreiben?
Ja, weil das einfach im Laufe von meiner Karriere, vor allem noch zu Zeiten von Punkteregelung, da haben die Spieler gespielt, solange sie 0 Punkte waren in der 4. Linie und sobald sie Punkte haben, sind halt die Nächsten gekommen. Aber da ist nie drum gegangen, irgendwie die Spieler zum Besser machen oder dass die vielleicht einmal eine richtige Chance kriegen, sondern wie du das gut gesagt hast, das war wie ein Lückenfüller. Solange man 0 Punkte war, solange man das Kontingent nicht belastet hat, hat man gespielt und dann sind halt die nächsten Jungen nachgerutscht.
Hat sich das verändert oder warum hat es sich nicht verändert mit dem Fall der Punkteregel?
Es hat sich in dem Sinne nicht verändert, dass, wie vorher erwähnt, die Plätze sind voll, die Vereine haben ihre österreichischen Spieler, sie können 10 Ausländer nehmen, dann sind da 12 Plätze da. Jeder hat seine 5, 6 arrivierten Spieler und dann noch einige Spieler im Alter zwischen 23 und 26. Und wenn dann junge Spieler spielen, dann halt auch jetzt wieder, meist in der 4. Linie. Und bei vielen Vereinen ist es so, zum Glück ist es bei ein paar Vereinen nicht so. Und da sieht man dann auch, dass die jungen Spieler sich entwickeln und dann auf einmal auch Nationalspieler werden und alles Mögliche, wo man es eigentlich am Anfang gar nicht zutraut hat.
Was sind da Beispiele, die dir in den Sinn kommen? Leute, denen früh oder vielleicht zu lange zu wenig zugetraut worden ist?
Ja, im Laufe meiner Karriere waren das viele Spieler. Ich kann da halt weit zurückgehen. So, jetzt sind wir bei der Mautstation.
Ja, Mautstation. Das ist jetzt der Killer, gell?
Machen wir das nochmal.
Multitasking-mäßig.
Ja, 30 an auf einmal, das ist unmöglich bei mir.
Okay. Also, wir machen erst Fenster runter. Dann versuchen wir, den Gedanken zu halten. Du musst im Hintergrund natürlich schon das Oberstübchen rattern lassen. Verdammt, wer war nicht Spieler, die da...
Ja, das war vor allem in meiner Anfangszeit, wo ich selber noch einer von den jungen Spielern war. Ich weiß, wir haben viele gute 86er-Jahrgänge gehabt. Also 2 Jahre älter wie Martin Meyrich, Jan Schwab, Viktor Lindgren und so weiter, die haben alle das Potenzial gehabt, beziehungsweise waren das alles richtig gute Spieler und die sind halt immer hinten angestanden und dann haben sie teilweise im Farmteam spielen müssen, weil sie dann auf einmal Punkte wert waren und zu anderen Vereine wechseln und man hat es ihnen einfach nicht leicht gemacht. Man hat es nie so richtig 100%ig gefördert. Immer ein bisschen Und dann, wenn Punkte wert warst oder wenn du ein bisschen älter geworden bist, dann hat man es wieder fallen lassen.
Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch versucht, mir so Leute zu überlegen, denen vielleicht mancherorts zu wenig zugetraut worden ist, die zu lange dann vielleicht auch Lückenfüller waren und die dann erst recht gezeigt haben, dass sie in einer prominenteren Rolle nicht nur aufgehen können, sondern auch komplett reüssieren. Und wir werden ihn auch heute zu sehen bekommen, Thomas Walland. Wenn man bedenkt, was der für Umwege nehmen musste für seine Karriere, um sie dann bei Klagenfurt erst recht in den Gang zu bekommen und dort einer der arriviertesten, auch konstantesten Verteidiger der Liga zu werden, Nationalteamspieler so ganz nebenbei, jetzt dann auch die Karriere in Villach fortzusetzen. Wenn man bedenkt, wie der in Dornbirn eingesetzt worden ist, wie der in Innsbruck eingesetzt worden ist und teilweise auch behandelt worden ist. Das sind dann so die Fälle, wo man sich erst recht für einen Spieler freut, dass er nicht nur Fuß fassen konnte, sondern sich zu einem zentralen Baustein bei einer Mannschaft dann auch entwickelt hat.
Ja, auf jeden Fall. So was sieht man gern. Ein weiteres Beispiel ist da sicher der Raffi Wolf. Ah, das gleiche Thema mit Dornbirn. Ist immer mitgefahren, siebter Verteidiger, keine Minuten Eiszeit oder 2 Minuten Eiszeit. Und ist denn cool, dass die Jungs trotzdem dranbleiben. Und Raffi Wolf kenne ich persönlich besser. Ich habe ihm das oft gesagt, das habe ich bewundert. Er ist immer dranbleiben und zu Recht ist er immer dranbleiben. Das Gleiche gilt sicher auch für den Walland. Da musst du einfach absolute Top-Einstellung haben und den Sport über alles lieben. Und Hut ab vor solche Wege, die zwar jetzt zum Beispiel gegangen sind.
Vielleicht sind das auch die Leuchttürme, die sich dann Spieler zu Herzen nehmen, die gerade in einer Situation sind, wo sie sich denken, schwierig da rauszukommen, werde vielleicht auch unter Wert verkauft oder eingesetzt. In jedem Fall etwas, das uns sehr imponiert. Und zwei von, wir haben jetzt natürlich ganz viele vergessen, die das auch so machen mussten. Aber vielleicht gibt es ja dann auch mit neuen Trainern und mehr österreichischen Trainern dann mehr Mut dazu, diese Spiele einzusetzen. Gerade wenn man jetzt nach Linz blickt, gerade wenn man nach Graz blickt, gerade wenn man nach Kitzbühel blickt, wo mit Marco Peval und Raphael Rotter das nächste prominente Ex-Spieler-Paar sich anschickt. Nicht nur anschickt, die sind in der Alps-Hockey League aktuell das Maß der Dinge. Richtig gute Arbeit zu leisten und dann eben auch auf heimische Kräfte zu vertrauen. Es wird langsam vom Gefühl her.
Ja, das ist einfach auch so, ich sehe das so gern. Alle Vereine, wo das probieren und wo auch die jungen Österreicher zum Einsatz bringen, ich wünsche denen immer den größten Erfolg und die hätten sich auch verdient, dass eben der Weg belohnt wird. Ich hoffe, dass der Weg immer belohnt wird, den sie da gehen. Und ich glaube, die Beispiele, wo du genannt hast, eben Linz, Phil Lukas, ich glaube, der macht das unglaublich. Der hat aus Spielern, sicher aus österreichischen jungen Spielern, einiges rausgeholt, wo ich selber die Spieler teilweise gar nicht kennt habe, wo dort spielen. Und er hat ihnen immer die Chance gegeben und hat ihnen Vertrauen geschenkt. Und das sieht man, glaube ich, wenn man die Spieler fördert und ihnen Vertrauen schenkt, dann können die Eishockey spielen.
Ein Punkt, den du noch mitgebracht hast, ist, dass der Transferschluss viel zu spät ist. Und das gemeint, Spieler können in zwei Teams spielen, dadurch wird das Ganze verfälscht. Und hast du es an einem Beispiel festgemacht, das hier noch vielen in Erinnerung ist, nämlich jenem von Brian Lebler. Der ist in der zweiten Saison noch Corona 21/22 nach einer furchtbar schlechten Spielzeit in Linz, wo dort dann viel vor die Hunde gegangen ist, wo Phil Lukas dann mit seinem Team im Sommer danach einen Scherbenhaufen zusammenkehren musste, vor den Playoffs zu Salzburg gewechselt und war dort dann natürlich auch, wie das in Brian Leblers Daseinszeit seines Lebens ist, Leistungsträger bei einer letztlich Meistermannschaft. Warum soll das nicht mehr passieren dürfen?
Ja, ich finde, das hat einfach einen faden Beigeschmack. Die Mannschaften, die finanzstark sind, die haben von Haus aus sowieso schon einen richtig guten Kader und da gibt es Mannschaften, die müssen hoffen, dass sich kein Spieler verletzt in die Playoffs und dann ist die Chancengleichheit, finde ich, nur weniger da. Also wenn ich mal, also ich würde mal als Vereinsverantwortlichen so einen Spieler wie Lebler immer gern holen können. Also das macht schon Sinn vom Verein her.
Das ist mit dem Transferschluss leider so eine Geschichte, weil die IIHF den offiziell festlegt, aber vielleicht, weiß nicht, wenn wir ja lösungsorientiert unterwegs sind, wäre es ein probates Mittel zu sagen, wenn jemand eine bestimmte Anzahl an Spielen auch absolviert hat oder dergleichen, dass er dann nicht mehr weggegeben werden kann. Dann wiederum sind wir, glaube ich, beide keine Juristen und Rechtsexperten und wissen dann auch wiederum nicht, ob da
ja, leider nicht
irgendeine lokale Gesetzgebung oder EU-Recht auch verletzt wird. Es ist eine extrem komplexe Gemengelage. Da kann man sich dann vielleicht auch mal reinversetzen, wie schwierig das aus Sicht von Liga-Verantwortlichen dann auch sein muss, dieses Werkel am Laufen zu halten. Aber es drehen sich dann extrem oft die Dinge immer wieder um dieselben Themen. Die Reduzierung der Imports, dann eine gesunde Liga zu erhalten, dann natürlich erstmal schon auf sich zu schauen und das wirtschaftliche Wohlergehen, aber dann vielleicht auch auf andere Clubs. Es ist eine hochkomplexe Gemengelage, in der mich seit vielen Jahren eine Thematik aber ganz besonders stört. Vor allem, wenn ich, und das ist jetzt mein Punkt, den ich mitgebracht habe, auf internationale Pendants blicke und das vor allem in Europa unter den Top 9 Ligen, ist die Winter League Eishockey League die einzige, die keine Time on Ice anbietet, die damit Vergleichbarkeiten von Spielern und deren Leistungen eigentlich schon im Kern abwirkt. Wenn du als Spieler nach 10 Spielen 10 Punkte hast, nennen wir ihn Spieler A. Und Spieler B hat nach 10 Spielen 10 Punkte. Spieler A hat das aber in 10 Minuten Eiszeit pro Partie und Spieler B in 20 Minuten Eiszeit, dann ist ganz klar ersichtlich, wer produktiver ist, wer auch effizienter ist. Du hast in Ligen gespielt, wo valide und reichhaltige Daten erhoben werden. Du hast in dieser Liga gespielt, wo immer noch Schindluder getrieben wird mit Assists.
Zweite Assists.
Mit Plus-Minus-Dingen, wo es manchen Vereinen völlig egal ist, was letztlich in den Spielbericht und dann auch in die offizielle Statistik wandert. Du warst in Organisationen, wo exakt das Gegenteil der Fall war. Wie ist es zu wissen, du bist jetzt in Österreich und 80% der Vereine, vielleicht 70% der Vereine und offenbar 100% der Ligaführung sind die Zahlen egal?
Ja, ich verstehe das nicht ganz, weil am Ende des Tages auch für einen Spieler solche Sachen wie Plus, Minus, kann man halten, was man will von der Statistik, ist sicher nicht immer 100% aussagekräftig. Aber bei den Vertragsverhandlungen kommen sie schon vor, die Plus-Minus-Statistiken. Und wenn man Pech hat, hat man halt 5 Minus gekriegt, die man nicht gemacht hat, oder 6 oder 7. Und schaut halt dann nicht so gut aus, wenn man am Schluss statt Plus 3, Minus 4 ist.
Wie war das bei dir? Hattest du irgendwie das Gefühl, dass da was nicht richtig läuft? Oder hast du da vielleicht auch selber versucht, dem einen oder anderen Assist-Punkt nachzugehen?
Ja, auf jeden Fall. Das hat mir mein Papa gelernt. Also wenn du einen Assist gemacht hast, musst du unbedingt nachgehen. Weil es nicht selbstverständlich ist in der Liga. Ich glaube, wie es die meisten Ligen handhaben, ist, am Schluss wird das Video angeschaut. Die Assists werden mit dem Video konsultiert und da sieht man halt, wer die Assists gemacht hat. Und die werden halt dann, wenn es der Schiedsrichter am Eis nicht gesehen haben, so nachgetragen. Und bei uns ist das nicht so, drum. Ganz wichtig, alle jungen Spieler, die zuhören, wenn du einen Assist gemacht hast, nachgehen, dass du nachkriegst.
Time on Ice. Großes, sperriges Thema, das nicht mehr so groß und sperrig sein sollte. Wie gesagt, alle anderen Top-Ligen in Europa haben das de facto selbstverständlich auch in den statistischen Auswertungen schon verinnerlicht. Es ist schlicht und ergreifend spannend zu sehen, was jemand in Shifts macht, wie belastbar jemand ist, wie konstant jemand auch mit viel Eiszeit ist, wie viel Zeit in Unterzahl, in Überzahl verbracht wird. Man kann das Spiel ganz anders beschreiben und ich muss vielleicht noch ein klein wenig weiter ausholen. Eigentlich müssen wir als Berichterstatterinnen und Berichterstatter davon ausgehen, dass spätestens mit Saisonspiel 2 die offiziellen Statistiken falsch sind. Und da mag ich jetzt berichtigt werden, aber es gibt einen Spielbericht, den die Schiedsrichter ausfüllen. Dieser Spielbericht mit den Assistenten, mit dem Plus-Minus, Bewertungen der kann binnen 48 Stunden korrigiert werden vom Verein, wenn es der Verein für wert befindet, korrekte Zahlen anzubieten. Und dann wird das auch in der offiziellen Ligastatistik ausgebessert. Wenn es nicht passiert, dann wandern falsche Plus-Minus-Werte, dann wandern falsche Shots on Goals beispielsweise, falsche Face-Off-Werte in die Statistik rein. Darf bei manchen Organisationen auch bezweifelt werden, ob sie überhaupt wissen, was ein gewonnenes Face-Off ist. Und da ergeben sich dann teilweise erkleckliche Diskrepanzen. Problem bei den Berichterstattern ist, dass wir ja nicht anfangen können, mit unserer eigenen Statistik zu arbeiten, weil wir dann eben auch nur bei manchen und nicht allen Spielen vor Ort sind. Heißt, irgendwann Mitte der Saison, vor den Playoffs, während der Playoffs, kannst du mit an Sicherheit, kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Zahlen, mit denen du arbeitest, falsch sind. Und die Zahlen, die erhoben worden sind, sind das Einzige, was wirklich deskriptiv da ist, um Meter zu machen und Leistungen zu vergleichen und einzuordnen. Das ist die eine Krux. Und dann gibt es keinen Time on Ice. Mit dem vorigen Beispiel schon angesprochen, du weißt nicht, was jemand in den Eiszeiten macht, wie gut er sie auch tatsächlich nutzt. Und ich habe vor ein paar Jahren schon mal eine These gehört, die ist zugegebenermaßen sehr steil, warum es kein Time on Ice in der Winter Day Ice Hockey League gibt. Wir haben schon ein paar provokante Thesen auch gehabt, deswegen vielleicht auch mit der langsam aber sicher unseren kleinen Real Talk zu Ende bringen. Diese Person meinte, es gibt keine Time on Ice, weil dann auf einmal ganz klar dargelegt werden würde, was für geringe Rollen österreichische Spieler vor allem in der Crunch Time in ihren Mannschaften spielen. Was antwortest du auf sowas?
Das würde Sinn machen, ja. Also so weit hergeholt ist das vielleicht gar nicht.
Einfach mal zum Nachdenken. Liebe Winter Day Ice Hockey League, wir wünschen uns viele Dinge ähnlich, aber ich für meine Begriffe nichts ähnlicher als Time on Ice. Und vielleicht wird diese provokante These dann auch sofort widerlegt. Ich kann es mir noch nicht zu 100% vorstellen, aber geht dann vielleicht in die Richtung. Ja. Eine letzte Frage, vielleicht noch als Teaser für das nächste Mal habe ich noch. Du bist in deiner Karriere, nach der Karriere, bei keinem Team untergekommen, in keinem Trainerstab, kein Berater, kein Agent. Bist dem Eishockey Gott sei Dank als TV-Experte treu geblieben, aber stand es jemals zur Debatte, dass du vielleicht doch nicht ganz die Seiten wechselst und im Business bleibst?
Ja, auf jeden Fall. Das hätte ich mir schon gut vorstellen können, dass ich was vor allem im Nachwuchsbereich mache, weil ich gerne mit Kindern arbeite und Kinder im Vergleich zu Erwachsenen, das kann ich selber sagen, die hören dann dazu und die probieren das so umzusetzen. Sicher hätte ich gerne in dem Bereich was gemacht. Geografisch, da wo ich wohne, gibt es nur eine Möglichkeit und das ist Red Bull Salzburg.
Und das hat sich noch nicht ergeben?
Das hat sich noch nicht ergeben. Hat sich nichts ergeben, nein.
Möchte dir Danke sagen für Einblicke, die wohl nur du kreieren kannst oder jemand, der noch vor kurzem sehr nah dran war. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über ein paar heiße Eisen versuchen zu diskutieren. Letztlich haben wir sie andiskutiert. Ich glaube, da können wir noch viel mehr in die Tiefe gehen. Wir werden das bei einem deiner nächsten Einsätze, vielleicht dann auch wieder im Auto, sicherlich diskutieren. Wenn euch diese Inhalte gefallen haben und wenn ihr das Gefühl habt, dass es mehr Real Talk, nennen wir es jetzt mal, geben sollte über das, was sich hinter den Kulissen auch ereignet, dann lasst es uns gerne über die Kommentare, auch über den jeweiligen Podcast Feed oder Catcher dergleichen wissen oder per E-Mail an hockeyoclock101@gmail.com. Es gibt viele Kanäle für Rückmeldungen, jederzeit auch gerne verwenden. Ich für meine Begriffe formuliere es so, man kann nie genug von Martin Ulmer hören und freue mich jetzt schon, dass wir in ein paar Stunden, nochmal 2,5 Stunden über Eishockey sprechen dürfen. Immer ein Vergnügen mit dir zu plaudern. Ja, definitiv nicht das letzte Mal hier bei Winter Day Hockey Talk geblieben. Danke sehr.
Danke.
Winter Day Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mitten drin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Leistung, an der Leistung.